Es sind nur noch du und ich allein. Über der Skyline.
Der Himmel färbt sich purpurrot.
Skyline.
Heute Nacht geht unsere Zukunft los.
So, dann gehen wir in unseren Cast. Wir steigen ein. Willkommen bei Laute Nacktheit. Heute konnten wir wieder einen Gast für unsere zahlreichen Zuschauer gewinnen.
Zuhörer. Und du musst sagen Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, genau. Genau, wir sind ja jetzt konform. Den Michel.
Der Frauenanteil, glaube ich, bei 2% liegt.
Genau. Den Michel haben wir heute für unseren Cast gewinnen können. Herzlich willkommen.
Servus, danke für die Einladung.
Wir starten traditionell mit einem kleinen Fun-Fact, um so ein bisschen reinzukommen. Und der Martin hat sich für den heutigen Cast die Frage überlegt.
Ja, jetzt habe ich aber das hier noch nicht offen.
Dann stelle ich die Frage.
Bitte.
Wen nennt man die Queen von Kona?
Spontan fällt mir da nur Daniela Rüff ein.
Nee, du musst ein paar Jahre...
Na gut, so lange bin ich ja noch nicht im Game. Da ist mir der Name nicht so bekannt, vor allem nicht bei den Frauen.
Ganz zu Beginn. Martin, löse es auf.
Ich hab's schon wieder vergessen.
Ah, die Natascha. Nee, der war ja nicht Natascha Bartmann, die Pauline Newell Fraser war's.
Ja.
Ja. So, dann hat er sich einen zweiten Fun Fact ausgedacht. Wen nannte man The Grip?
Gleiche Zeit ungefähr, ne?
Ja. Sind parallel.
Also wir reden von...
Also wenn du die Historie betrachtest,
späte 80er, oder?
Taucht dieser Name eigentlich immer auf. Im Gesamtkontext Triathlon.
Ich denke gerade an den Namen, aber ich sehe noch vor mir das Gesicht, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Hey Martin, löse es auf.
Mark Allen.
Genau, ja, und jetzt Allen, Martin, genau. Da du dir diese wundervollen Fragen ausgedacht hast, bitte ich dich jetzt zu erklären, warum er The Grip genannt wurde.
Das weiß ich nicht.
Echt nicht? Du suchst dir was aus und kannst es nicht erklären.
Nee.
Aber ich habe da so drauf spekuliert und habe es nachgeschaut. San Diego war ja die Triathlon-Hochburg ganz zu Beginn. Also 1974 war der erste Triathlon San Diego und die haben viel dort unten trainiert. Und Mark Allen war einer der ersten, die das Training aufs nächste Level angehoben haben. Also sprich, der ist zu den Community Rides gegangen und hat richtig Druck auf der Pedale gehabt. Das hat sich halt rumgesponnen. Und jedes Mal, wenn ein Unterlenker gegangen ist, haben die Leute gerufen, he has the grip. Weil sie dann wussten, jetzt wird es halt schnell.
Hart, ja.
Genau, und dementsprechend hieß er the grip. Und der Name ist halt haften geblieben. Ja.
Good to know.
Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag bringen. Und zwar zu dem letzten Podcast, da wurde angesprochen, das anstehende virtuelle Triple Everesting von Daniel Mauser.
Welches er erfolgreich abgeschlossen hat.
Das wollte ich sagen, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Er hat das Triple Everesting in unter 40 Stunden gefahren mit 446 Kilometern insgesamt und den geforderten 28.600 Höhenmetern.
Was war deine längste Einheit auf der Rolle? Oder fährst du Rolle?
Ich fahre auch Rolle, ja. Ich bin zwar mal zwischen den Jahren im Rahmen vom Festiv 500 mit dem Kollegen hier die eine Brezel da gab es irgendwie, da sind wir die 25 Mal gefahren über, keine Ahnung, 3 Stunden, knapp 100 Kilometer, aber dann hat es auch gereicht. Also
3 Stunden ist auch mein Maximum auf der Rolle und ich möchte mir vorstellen, wie sich das anfühlt, da fast 50 Stunden auf der Rolle zu sitzen. Also wird mir ganz unwohl, wenn ich nur dran denke.
Ja, irgendwann kannst du den Bildschirm auch noch mehr sehen. Also.
Ja, also das wäre für mich undenkbar. Dann haben wir noch eine weitere Frage zum Einstieg. Aber ich vermute, dass es ähnlich sein wird. Es ist einfach von der Zeit, wo die groß waren, ein bisschen zu früh. Wer war der größte Kontrahent von Mark Allen? Martin?
Ey, mich darf's noch so, also ich habe also hier Mühe und Not dieses
Rennen auf Hawaii, wo der dann, also ich habe auch letztes Jahr im Rahmen von der Vorbereitung von Ironman gab es so ein Workout, wo das so symbolisieren werden sollte. Aber ich habe es mir dann auch in meinem Nachgang auf YouTube angeguckt, aber mit Namen, wie gesagt, die Leute.
Also es war dieses besagte Rennen, war 1989 und es hat den legendären Titel bekommen, Iron War, genau, wo ja. Chris McCormick, also mit Andy Rehler 2010, am Dave und Mark Allen Hill hochgelaufen ist, dran gedacht hat und gesagt, hier, wir zwei werden das zweite Iron War aufstellen. Ja. Aber okay. Dann gehen wir mal auf dich ein bisschen ein. Aktueller Lieblingstriathlet und warum?
Ja, ich finde die deutschen Young Gunners eigentlich ganz interessant. Hier Jan Stratmann und Koro Mikanol. Ich habe die T100 letztes Jahr ganz gut verfolgt, aber gerade letztes Jahr habe ich viel auch parallel den Ironman auf Südafrika betrachtet und da ist mir gerade Martin van Riel aufgefallen, weil ich fand es richtig krass, wie er letztes Jahr sein Debüt, eine Woche nachdem er die T100 gewonnen hat, war er ja auf Cozumel und dann böse gestürzt ist kurz vorm Radwechsel und dann trotzdem noch so einen krassen Marathon hingelegt hat und ich fand es ehrenwert einfach nur, dass er dann dieses Kind, was er dann bei dem Unfall noch irgendwie mitgerissen hat, dann danach im Krankenhaus ihm seine Finisher-Medaille gegeben hat.
Oh, okay.
Und das ist mir so ein Gedanken geblieben und gerade auch im Hinblick auf letzte Woche, gerade gegen Dietlef so gut mithalten zu können, muss sagen, der ist ja auch noch ein junger Wilder, der aber auch parallel bei Olympia mitgemacht hat und irgendwie auf jeder Hochzeit mittanzt. Ich muss sagen, so, das ist so eine Epoche, die mich sehr interessiert. Also da gucke ich jetzt gar nicht mehr auf die alteingesessenen Leute, die immer so das große Ganze betrachten, sondern die auf jeder Distanz zurzeit performen wollen.
Okay, interessant. Da haben wir auch in der Form, ich glaube, wir sind ja primär fokussiert auf die großen Namen. Klar, jetzt die Jan Stratmann und so, da hat man ja die Hoffnung, dass die jetzt die Lücke füllen und die anderen. Schauen wir mal, ob sie es tatsächlich schaffen. Medienpräsenz ist gut von denen, finde ich. Aber wäre schön.
Ja, es haben sich auch viele, viele Deutsche für ihr Debüt auf der Langdistanz auch für Rot angemeldet dieses Jahr. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Gerade auf Fred Funk, bin mal gespannt. Ist ja auch so seine Region da.
Der Vincent hat noch gar nicht seinen Rennplan veröffentlicht. Der auch hier einen
Gast dass er auch Rot starten will. Auch im Zusammenhang mit seiner Profilizenz.
Ja. Wo wollte er starten?
Ich meine auch in Rot.
Auch Rot?
Also das war so die erste Hälfte, ja, da glaube ich. Irgendwo habe ich durch Zufall einen
Post interessant.
Oder das announced.
Das wäre schön. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Der Weg zum Triathlon. Wie hast du den eingeschlagen? Warum Triathlon? Warum nicht nur Radfahren? Warum nicht nur Laufen? Oder kommst du eventuell sogar aus dem Schwimmen?
Nee, ganz bestimmt nicht. Nee, es fing an, ich glaube, es war 2020. Hat ein guter Freund, der Janis Jansson, den Ironman in Frankfurt ja mit seiner ersten Langdistanz gestartet. Und ich kann ihn so von früher her. Ich bin eher so, ja, seit einigen Jahren bin ich beim Sportkegeln und da kenne ich halt eben auch einen Janis. Waren zwar keine Mannschaftskollegen, aber auch so seine Eltern und sein jüngerer Bruder, der Felix, die haben früher alle mal da mit die Kugel geschoben und da kannte man ja sich so und dann habe ich da so mitbekommen, wie er in Frankfurt startet und auch die Vorbereitung. Ja, dann habe ich mich mir an Felix morgens geschnappt, wir sind dann mit dem Auto dann runtergefahren und dann, ja, zu dem Zeitpunkt, wo er dann auf dem Rad war, haben uns dann eine passende Stelle dann direkt am Main gesucht und ihm da natürlich die Daumen gedrückt, ihn angefeuert ohne Ende, auch öfters mal die Main-Seite gewechselt, um ihn möglichst häufig zu sehen. Das hat mich so ein bisschen gekitzelt, gerade so, weil ja gerade so viele tausende Starter sind da unterwegs, machen ihr Rennen und das mittendrin in so einer Metropole, wo dann andere Leute, und es war super geiles Wetter, die machen da ja einen Spaziergang und wissen gar nicht, was mit den Athleten da rundherum passiert eigentlich. Und da denke ich mir, das ist so mitten im Leben wirkt das einfach und das war für mich dann auch mal so ein Ding, das wäre mal so eine Challenge, nicht gleich eine Langdistanz, aber überhaupt so ein Triathlon zu machen, einfach so an die Grenzen zu kommen. Blöderweise konnte ich bis dato nicht eine einzige Bahn Graul oder Brust schwimmen und habe mir gedacht, gut, guckst du das Ganze mal an, peu à peu da reingesteigert Und ja, die Erfolge waren relativ gut auch am Anfang. Und dann nach so ein paar Monaten habe ich dann gedacht, ach komm, meldest dich mal für eine Mitteldistanz an. Weil allein, wenn man am Ende so ein Ziel hat, worauf man hinarbeitet, würde ich eher sagen, dass man das dann auch mal mehr bei der Stange bleibt und einfach auch das Training hochhält.
Aber war der Einstieg der erste Triathlon dann eine Mitteldistanz oder hast du klassisch Sprint vorher gemacht?
Nee, das war so das, worauf ich mich angemeldet habe, aber dann auch über die Liga, dann halt eben waren kürzere Distanzen und erstmal so die Vorbereitung. Und das war erstmal nicht so geplant, das war erstmal so, das Ziel war die Mitteldistanz.
Okay.
Da hatten wir uns auch mit ein paar Leuten in Dresden angemeldet, das Ding, was ja so klaglos ins Wasser fiel.
Naja, stimmt.
Und ja, das war dann so knappes Jahr später dann so das Ziel eigentlich. Und dann war klar, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und dann kann man sich noch ein bisschen vorbereiten, auch die anderen Sportarten ein bisschen mehr vertiefen.
Also Dresden war, theoretisch wäre es die erste Mitteldistanz geworden, aber der ist wegen der Stadtplanung, Streckenplanung dann ausgefallen oder so, gell?
Genau, die haben relativ kurzfristig dann die Radstrecke nicht genehmigt, obwohl mit der Radstrecke schon ein gutes Dreivierteljahr vorher Werbung gemacht wurde und malerische Strecke direkt, ich glaube, nach Richtung Meißen ging es und dann wieder zurück. Und damit haben die halt eben so viele Leute auch gecatcht. Da kamen ja auch so viele internationale Athleten, die sich da angemeldet haben. Und dann mit diesem ganzen Hin und Her, kriegst du das Geld zurück oder wird es verschoben? Wie sieht es da aus? Und das war dann, ich glaube, wir haben mit 6 Leuten, wären wir da eigentlich gestartet. Für uns war das klar, da haben wir keinen Bock drauf und haben dann auch Hotel storniert und so weiter und wollten dann das Geld zurückerstattet bekommen haben, weil das stand für uns nicht zur Debatte, auch gerade letztendlich haben die es, glaube ich, 2 Monate später gemacht, aber das war ja so bitterlich kalt, dass die einerseits die Schwimmstrecke verkürzt haben, es sind, glaube ich, auch nur 2 Drittel ins Ziel gekommen, viele mit Flatterdecke vorm Start, nach dem Start, also nach dem Zieleinlauf und so, und also da war es echt eine Nullnummer, sag ich mal, und der wurde ja auch nie wiederholt. Also,
ja, also auch wie die Berlin, Stadt einmal war da gar nicht groß geplant und dann kein Folgerennen.
Okay.
Ja, da gibt es so einige Beispiele, also zumindest Dresden und Berlin definitiv. Ich war ja auch in Berlin damals.
Aber was ich noch fragen wollte, als du das gesehen hast und dann deinen Freund da angefeuert hast, zu dem Zeitpunkt warst du irgendwie schon auf dem Rad oder laufen? Weil du gesagt hast, schwimmen konntest du gar nicht, aber hast die anderen Sachen waren schon ein Thema, oder?
Ja, so hin und wieder. Also das Laufen habe ich dann auch ein bisschen mehr intensiviert zu der Zeit. Ich hatte mir, ich glaube, Oktober 2020 habe ich mir ein Rennrad geholt und ich glaube, das Folge der Jahr da drauf, 21 war das dann. Da war er beim Ironman. Genau, und habe halt eben auch dafür für mich war, ich bin vorher hier und da mal ein bisschen Mountainbike gefahren, aber ich habe gemerkt, so gerade so die längeren Distanzen, da wird es einfach ungemütlich und auch allein von der Sitzposition her. Und dann habe ich das dann, es war ja gerade so diese Corona-Zeit, wo ich gedacht habe, komm, probierst du das einfach mal und habe ein recht gutes Einstiegsrad geholt und mit dem auch jede Menge Kilometer geschrubbt. Da war es mir eigentlich auch egal, wie kalt es draußen ist. Das hat mich so gecatcht. Ich wollte eigentlich, solange es nicht regnet, auch bei knapp Temperaturen über 0 Grad, ab auf den Bock und schrubben und Mittelhessen, sag ich mal, auf dem Rennrad dann
erkunden,
genau.
Schön. Wie gesagt, erster Triathlon, hast du ja schon gesagt, der lief jetzt auch wegen der Organisation jetzt nicht so wie geplant, aber dann der erste Triathlon, was war für dich da so das Einschlägige, wo du gesagt hast, oh, das habe ich mir anders vorgestellt, sind ja viele, die halt, man weiß ja selbst, man überpaced dann und dann merkt man eigentlich, wie begrenzt die Luft teilweise ist.
Ja, da kann ich mich ganz gut dran erinnern. Das war auch im Rahmen von der Liga. Da sind wir in der 5. HTL gestartet in Bruchköbel. War ja dieser Quarterman, mehr oder weniger wie eine olympische Distanz, nur du schwimmst nicht ganz so lang, weil das ist ja da im Freibad mit beheiztem Pool. Ich glaube, es war im Mai rum oder so, sonst das ist ja, glaube ich, kaum Freigewässer, wo es dann schon erträglich ist. Ja, und es fing schon blöde an, allein weil es hieß, 59 Meter schwimmen. Also es war klar, du gehst auf der anderen Seite raus. Und allein durch das Zählen selbst, habe ich mir gedacht, das verzählt sich hundertprozentig. Und der Kerl, dann der Referee, der dann pro Bahn dann gesessen hat, der dann einfach gesagt, ich halte die Badelatsche ins Wasser, wenn du auf deiner letzten Bahn bist, damit du Bescheid weißt. Da Ja gut, dann hast du ja einen Anhaltspunkt. Und die anderen Jungs, die bei mir auf der Bahn waren, haben dann so rundum gefragt, was wollt ihr für ein Tempo schwimmen? Und da war recht schnell klar, mit meiner 2 Minuten auf 100 Kilometer, wie gesagt, 100 Kilometer auf 100 Meter, da bin ich ganz klar der Langsamste von denen. Ich weiß auch gar nicht, welches Team das war, die gehörten, glaube ich, alle zusammen. Und dann habe ich auch schnell gemerkt, irgendwann nach der Hälfte wurde ich dann da überholt und kam dann total durcheinander. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt langsam müsste es doch fertig sein. Und habe dann mal geguckt und dann war der Referee gar nicht mehr da. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie kann es nicht sein, auf die Uhr geguckt. Und dann bin ich schon 100 Meter zu viel geschwommen. Also der hat mir schon gar nicht mehr das Zeichen gegeben, weil er schon weg war. Und dann wusste ich auch ungefähr 2 Minuten schon on top, die hätten gar nicht sein müssen. Ah gut, dann war ich froh, dass ich aus dem Wasser war und dann auf dem Rad ging es recht gut. Ich meine, die Strecke ist recht wellig. Da sind auch einige Leute auf dem Zeitfahrrad, gerade an den Wellen, mehr oder weniger da hinten weggebrochen. Die habe ich dann gut einholen können. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur ein stinknormales Rennrad.
Mit Auflieger schon? Oder?
Nee, das nicht.
Da ganz normal so Rennrad.
Habe ich auch noch nicht drauf gelegt. Ja. Genau, und dann, ja, es war recht relativ warm auch, gerade zur Mittagszeit, weil wir recht spät gestartet sind und mittags um 2, da hast du bis in der prallen Sonne auf Heu unterwegs gewesen, dann noch Schotter, ständig hat sich da der Untergrund geändert, das war schon recht zäh. Ja, aber im Endeffekt war ich trotzdem ganz zufrieden, ich glaube, ich war der 2. Beste von meinem Team, sind im Endeffekt sogar auf dem Treppchen gelandet und dann gab es so ein bisschen Preisgeld und ich dachte mir, ach komm, fürs erste Mal war es echt in Ordnung, die Teamleistung hat gestimmt, wir hatten Spaß gehabt und da wusste ich, der Weg ist schon mal geebnet und restliche Saison kann kommen.
Also Teamleistung, du bist ja bei den Nauenheimern.
Genau.
Wie bist du auf die aufmerksam geworden? Kommst du aus Nauenheim, dass es natürlich war? Oder sind sie halt einfach so präsent durch die Vielzahl an Zuläufen, die sie halt einfach hatten, dass es automatisch eigentlich nur das Team gab, wo man hingeht? In Gießen gibt es ein paar Teams, wo man auch hingehen könnte, aber aktuell sind ja nicht so viele Teams mehr in der Gießener Region, sagen wir mal, aktiv.
Nee, zu dem Zeitpunkt habe ich noch selbst in Waldgilmes gewohnt, aber wie gesagt, der Kontakt zum Jannis war ja da, der war selbst Mitglied und ich kannte auch bis dato keinen anderen da und habe dann mal so reingeschnuppert. Donnerstags ist ja dann immer Bahntraining im Stadion in Wetzlar und dann habe ich nach und nach mehr Leute kennengelernt, waren dann auch ein paar Leute dabei, die nur Läufer waren, aber auch Triathleten und dann klar hat man auch den einen oder anderen mal sonntags morgens bei einer Ausfahrt gesehen und dann kam es eine zu dem anderen und ja, Freundeskreis wurde größer.
Und was nimmst du vom Trainingsangebot wahr von den Nauenheimern aktuell?
Ja, früher, wie gesagt, bin ich da regelmäßig im Bahntraining gewesen. Ich habe auch das da mitgenommen mit dem Angebot, gerade mit ob es jetzt Intervalltraining war, Tempowechseltraining oder dass man auch so ein gewisses Zeitgefühl hat auch, wie die Intervalle dann so ablaufen, also dass man nicht ständig auf die Uhr guckt. Das habe ich mir auch irgendwann schnell abgewöhnt, dass man mehr so nach Gefühl läuft und dann auch guckt mehr so, wie der Puls halt eben auch darauf reagiert. Aber dann habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass es dann zeitlich habe ich es dann auch nicht mehr hingekriegt und habe dann auch versucht, ja, meine Woche so zu gestalten, dass ich dann auch zu festen Tagen dann auch gewisse Einheiten immer mache, zu gewissen Uhrzeiten, um dann halt eben einfach so in so einem Rhythmus drin zu bleiben. Sonntags oder samstags längere Ausfahrten. Aber das hat sich eigentlich ganz gut so integriert.
Ja, mir ist gerade aufgefallen, wir haben den Titel der Sendung gar nicht gesagt. Das war angekündigt.
Du hast angekündigt, es gibt einen lustigen Titel.
Ja, und das, der Titel wäre ja eigentlich gewesen Der Bergsteher. Weil, kann ich es ja direkt mit auflösen, in allen ersten Ausfahrten, wo wir gefahren sind, mit den Nauenheimern zusammen, ist der Michel immer hinten mitgefahren und dann am Berg war er weg. Dann haben alle dann so sein Fahrverhalten diskutiert. In dem Motto so, ja, was macht er denn? Soll auch mal Führungsarbeiten machen? Ganz zu Beginn war das ja schon so. Du bist ja immer regulär so ein bisschen versteckt, auch vorne dann mal, wo sie dann gesagt haben, jetzt gehst du mal nach vorne, speziell de Mario. Aber dann halt jeden Berg mit dem Affenzahn hoch, wo du halt dann gedacht hast, so, boah, da ist schon Druck auf der Pedale.
Ja, da muss ich selbst mir immer so eine kleine Ohrfeige geben, das kommt so irgendwie, ist jetzt nicht so, dass ich bewusst mich hinten dran hänge und einfach nur Windschatten lutschen will, sondern ich merke, von meiner Statur her ist die gerade einfach nicht so das Ding, wo ich dann auch mal wirklich so Druck geben kann, wo wir dann im Wind vorne zu fahren und dann, ich meine, da gehen die vielleicht mal 5 bis 10 Minuten, ja. Aber dann merkst du auch, dass die Jungs dann oft noch mehr wollen. Oder sag mal, selbst der Kollege, der dann links neben dir fährt, dann drückt ein bisschen mehr und ja, mir fällt es halt eben dann am Berg leichter. Und ist jetzt nicht so bewusst zu sagen, ich will jetzt der Erste oben auf der Kuppe sein.
Ja.
Aber mir fällt es einfach leichter und da versuche ich dann auch, also gerade hier in der Region ist es ja nicht so bergig, aber oft versuche ich dann einfach immer noch mal was einzubauen, bevor ich dann nur auf der flachen Ebene da zu fahren. Das ist dann
mir ja, auch wobei, zu anfällig. Wobei die Gruppe ja speziell, Grüße an Carsten, falls auch mal reinhört, ist sehr, also Carsten ist ja schon jemand, der halt sehr, sehr viel Führungsarbeit macht.
Definitiv, ja.
Ja, und danach orientiert sich das ja schon ein bisschen und Mario ist ja auch dann eigentlich vorne mit dabei, aber das war immer sehr auffällig. Dann, wenn man dann mit dazugestoßen ist, hat man das so gesehen und dann zack ist er weg. Die anderen halt versucht hinterher, aber er war dann tatsächlich weg am Berg und dann, ah ja, die ganze Zeit lutscht da hinten und dann Attacke. Deswegen.
Ja, ich merke das auch, wenn ich dann mal wirklich auch zuletzt, wo wir unterwegs waren, habe ich gemerkt, ja, so langsam will ich auch vorne mal ein bisschen die Nase Wind halten, um auch, dass die Leute sich auch mal erholen können, aber dann merke ich auch, das ist dann mein Tempo, was ich vorne fahren will oder kann, das ist nochmal eine ganz andere Klasse, als was die anderen dann fahren. Und dann merkst du schnell, alles klar, die drücken von hinten wieder und dann überholen sie wieder, weil das denen dann doch zu langsam ist. Und ja, das ist dann, mir fehlt da einfach, sag ich mal, ein bisschen die Masse, um da einfach längerfristig auf der Geraden auch den Druck hochzuhalten und, sag ich mal, mit, keine Ahnung, 250 bis zu 300 Watt da über eine längere Distanz zu drücken und da, ja, weiß ich, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
Ja. Aber wo wir gerade von sprechen, du bist ja Mitglied bei dem berühmten OMCC.
Warum, weiß ich auch nicht, aber ich meine, wenn man so das...
Aber du hast Trikot. Kürzler,
genau, ja. Das kam dann irgendwann so, dass, ich meine, gut, ich bin mit den Jungs viel unterwegs gewesen und dann ja. Hieß es, ah, komm, ja, machst du mal mit und dann denke ich mir, ja gut, aber ich bin ja den Namen nicht würdig, also ich bin ja noch da, also zu dem Zeitpunkt war ich noch der Jungspund, mittlerweile wurde ich abgelöst, aber ich finde, das kam auch so aus dem Affekt raus, irgendwann hieß es dann auch, weil die Jungs dann auch schon um die 50 sind und älter und sagen, alles klar, das sind alte Männer, aber wenn du guckst, was die für ein Niveau auf dem Rad haben, das ist schon mehr so Amateurradsport, was gerade auch, was die Jungs schon über die Jahre dann für Rennen gefahren sind.
Meldet ihr euch dann eigentlich auch als OMCC irgendwo an? Also wir wollen ja Flandern ansprechen, das war ja eine OMCC-Aktion, oder?
Nee, das kam mehr vom Julian Schepp aus. Okay. Der ist das Jahr davor Paris-Roubaix gefahren und hat dann gesagt, Jungs...
Ja, aber die Schnittmenge war schon hoch, oder? Also so von...
Ja, okay, aber das sind die Jungs, die halt bei den Radveranstaltungen, bei den oder über die Nauenheimer schon eigentlich immer diejenigen sind, auf die du zählen kannst. Also ja. Der Jan, der Carsten, der Mario.
Aber ich wollte halt nur wissen, ob dann irgendwie halt die Schnittmenge Team Nauenheim und OMCC ist ja hoch, ob man dann beim Radrennen sich auch mal als OMCC anmeldet und mit dem Trikot startet.
Also ich meine, letztes Jahr beim Trilende-Giro ist der eine oder andere auch unter dem Namen gestartet. Aber gut, wir sind dann nicht in dem Trikot. Also ich glaube, derjenige, der sich da drunter angemeldet hat, hat auch das Trikot getragen.
Und hat sich rechts und links umgeschaut und gesagt, Jungs, ich dachte, wir waren als Club, was ist denn mit euch los?
Nee, ich glaube,
das war nicht so eine orchestrierte Aktion anscheinend.
Ja gut, ich meine, das ist dann von der Witterung abhängig gewesen und hast nochmal eine Weste drüber und dann, die gibt es mittlerweile dann auch von uns und wird permanent aufgerüstet. Also ich glaube, das ist mehr so aus dem Spaß geboren und ja, ich meine, mittlerweile kannst du dich da schon ganz gut identifizieren. Wir haben das letztes Jahr auf dem RTF, glaube ich, in Hochweisel mitbekommen, wo die Jungs sagen, wofür steht denn das? Und hast denen das erklärt, oh, das brauche ich auch, sofort.
Und jetzt habt ihr eine Seite, wo man den Merchandise auch kaufen kann.
Nee, ganz so weit ist es noch nicht. Wenn, dann ist es dann eher so, dass dann der Hendrik, der das federführend in die Hand genommen hat, der auch mit der Idee kam und auch mit dem Layout, mit dem Design, Ja, der hat einfach so gesagt, wie sieht's denn aus, wollen wir das mal machen? Hat dann auch einen ganz günstigen Anbieter bekommen und gefunden.
Also ich finde, ich muss sagen, das OMCC-Trikot gefällt mir persönlich deutlich besser als euer Naunheimer, das ihr sonst tragen müsst. Ganz ehrlich. Aber das Geschmäcke sind natürlich verschieden.
Naja, da haben wir ja auch schon festgestellt, dass die Designauswahl von den meisten Teams noch sehr traditionell ist. Wobei ich gestern den Bericht von dem Bundesliga-Radsport-Frauenteam mir anschaute und das Trikot finde ich gar nicht so schlecht.
Das Porsche-Team?
Ja.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Das fand ich, also das sieht echt gut aus. Haben sie schön hingekriegt. Ja.
Ich wollte noch, du hast meine Frage übergangen. Und zwar, ich als Nicht-Triathlet, wie oft trainiert man als Triathlet die vierte Disziplin? Trainiert man es überhaupt bewusst?
Den Schauper danach. Regelmäßig.
Nee, also,
die Verpflegung
erkundet, meinst du? Ja, auf der Suche nach Fun Facts, ja, und da wurden ja so Triathlon-Fun Facts genannt, dass als vierte Disziplin zählt das Umziehen zwischen den Einzelnen.
Da würde ich aber sagen, wenn ich da mal reinkrätschen darf, dass die, zumindest die Liga-Starter, die der Julian trainiert, dass das schon trainiert wurde. Also wir sind ja oft am Parkplatz am See vorbeigefahren, wo dann der Wechsel trainiert wurde und verschiedene andere Sachen, die du eigentlich so nicht trainierst. Also da stand, glaube ich, bei euch schon von den Erfahrenen, ist da schon Wert drauf gelegt worden. Wenn du, da weiß ich jetzt nicht, wenn ihr jetzt irgendwie vorne mit dabei wart in gewissen Liga-Wettkämpfen, dass zumindest der Wechsel und alles reibungslos klappt, dass da jetzt keine Überraschung auf einen zukommt. Und das wurde trainiert.
Ja, vor allem auch gerade in der Situation, du kommst ja oft mit erhöhtem Puls an und das klare Denken ist dann eh schwer, dass dann so die Abläufe auch einfach stimmen und dass du da, sag ich mal, so Sachen wie die Schuhe zu binden oder sowas, das kann man sich auch sparen. Da gibt es ja auch gewisse Hacks, um das leichter zu machen. Oder je nachdem, auf die Distanz kommt es ja auch drauf an, dass du dann vielleicht beim Sprint noch nicht mal Socken anziehst und sowas.
Ja.
Aber sonst, klar, natürlich aus dem Neo ausziehen, das hat auch immer so seine Kniffe. Aber ja, ist halt eben auch so eine Frage. Entscheidet man sich wirklich, die Schuhe schon aufs Rad zu montieren mit Gummis und so weiter, dass man das übt, wie man draufspringt und dann währenddessen dann in die Fahrradschuhe reinschlupft und so. Das kannst du nicht wirklich drauf einkommen lassen, weil selbst wenn du es dann probierst, das geht in die Hose. Und dann ist es natürlich auch wert, willst du diese paar Sekunden sparen oder eben nicht. Also ich habe da jetzt noch nicht so den Fokus drauf gelegt, aber du kannst dich halt eben auch da jede Menge Sachen versauen, wenn du da mit gezielt dran gehst.
Ja. Dann hattest du für 23 die Entscheidung getroffen, man muss ja ungefähr ein Jahr im Vorfeld anmelden, die Langdistanz zu absolvieren.
Genau.
Frankfurt.
Ja.
Warum Frankfurt, nicht Rot?
Gut, ich sah eher Frankfurt so auch als Heimrennen ganz interessant. Da kommen viele Freunde, Familienmitglieder vorbei. Das ist für die dann nicht so eine große Distanz. Abgesehen davon, ich habe das ja auch mitbekommen in Rot, als Thorsten seine letzte Langdistanz da gemacht hat. Klar, Rot ist was ganz Spezielles. Aber wenn ich dann bedenke, wie schwer es ist, da an den Platz dran zu kommen. Entweder hast du eine stabile Leitung oder der Server spielt mit. Oder kampierst halt eben dann nachts. Und da habe ich mir auch gedacht, komm, das fürs erste Mal muss es nicht gleich Rot sein. Und von daher.
Also wäre vom Stellenwert Rot höher einzustufen für dich persönlich als Frankfurt jetzt?
Ja gut, jetzt bin ich jetzt schon mal, habe ich jetzt Frankfurt schon mal gemacht. Das
ja, aber jetzt so von der. Also
aber sonst.
Ich stand ja auch 2014 vor der Entscheidung und der Viktor damals hat Rot gemeldet. Und ich fand, das Label Ironman hat mich mehr fasziniert. Also ich wollte einen Ironman machen. Die Challenge hatte ich ja vorher schon, Kraichgau und sowas, gemacht. Ich fand die Rennen alle toll, aber ich fand irgendwie, ich meine, Rot war ja auch mal Ironman. Von daher hätte das vielleicht auch gepasst, aber mich hat das Label irgendwie, ich wollte das halt haben.
Ja, das hat, denke ich mal, auch ein bisschen reingespielt. Für mich war dann eher so eine lange Distanz zu machen, um einfach dann zu gucken, ist das jetzt so das Ende, dass ich dann sage, alles klar, einmal eine lange Distanz gemacht, dann dem Sport trotzdem treu bleiben? Oder habe ich Blut geleckt und mache da weiter? Und da war jetzt gar nicht so...
Okay.
Also ich meine, in dem Sinn, dass es leichter ist, sich für Frankfurt einen Startplatz zu holen, allein weil ja, der nicht sofort ausverkauft ist, habe ich mich dann eher auch da zu entschieden. Und es waren halt eben auch noch ein paar aus dem Team, die dann auch sich da angemeldet haben, wo man dann auch zumindest
trainieren konnten. Wie würdest du das Thema, weil das war für mich eigentlich auch so ein bisschen ausschlaggebend, so diese Identifikationsfiguren waren ja 23, ist eigentlich nicht mehr so da. Zu meiner Zeit war Kienle groß, der Rehlert war noch da, Frodeno kam auf die Langdistanz, du hattest halt eigentlich so deine Helden, den du nachgeeifert bist, so ein bisschen Fanboy-mäßig. Das war 23, 22 ja eigentlich aus der deutschen Warte raus, klar, der Patrick Lange. Aber je nachdem, wann man reingekommen ist, Corona, ist jetzt nicht so viel Präsenz da gewesen. Spielte das ein Faktor, dass du dann gesagt hast, so, mir eigentlich egal, wer wo startet, das hat sich eh erst später ergeben für die meisten Pros?
Ja, das habe ich parallel noch gar nicht so mitverfolgt. Also
okay.
Hawaii auch immer mal so mitgeguckt auch, aber dann mal wirklich so das Interesse da aufzubauen, auch wer von den Deutschen da aktiv ist, wer generell weltweit zu den Besten gehört, das kam, glaube ich, auch erst so das Jahr da drauf auch. Also in dem Moment, wo ich mich da auch viel mehr mit der Langdistanz dann identifiziert habe und auseinandergesetzt habe, habe ich dann auch gemerkt, wer startet denn da auch noch da? Und dann hast du natürlich auch, als dann hieß, ja, Patrick Lange startet auch in dem Jahr da, und da wusstest du dann auch, klar, der ist da, aber du willst ja dein Rennen machen.
Ja, klar.
Selbst wenn der an dir vorbeifliegt, das nimmst du wahrscheinlich erst relativ spät wahr. Von daher war das eher so ein Nebengeschmäckle, sag ich mal.
Okay. Ja, für mich war es damals schon ein bisschen, weil die haben ja, also 2014 oder 2013 war es ja, da wurde schon noch relativ früh mitgeteilt, wer wo startet, da war ja die Europameisterschaft und wie gesagt, da hat mich das Ironman-Label und das Ganze, der Merch da drumherum schon als Einsteiger sehr fasziniert. Ja. So, jetzt hast du die Langdistanz gemeldet. Was hat sich dann verändert? Hast dann gemerkt, okay, jetzt muss ich ja 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und dann noch einen Marathon laufen. Und vorher habe ich das ja so den Einzeldisziplinen auch noch nicht gemacht. Hast du dann dir einen dedizierten Trainingsplan erstellt oder hast du gesagt, hier, ich frage mal in der Gruppe rum, weil die Jungs, mit denen ich sonst unterwegs bin, da hat ja einige schon eine Langdistanz gemacht oder mehrere schon. Oder hast du sogar den Schritt zum Trainer gewählt?
Ja, für mich klang es erstmal so utopisch, aber in dem Moment habe ich mir natürlich auch gedacht, ja gut, die Kollegen, die haben auch alle klein angefangen, für die war das dann auch mal so ein Ziel. Die haben halt eben auch mehrere Langdistanzen gemacht, ich glaube, einige auch erst viel später, von ihrem gesamten Alter her. Aber selbst da wurde mir dann auch bewusst, sich da reinzulesen und selbst die Erfahrung zu machen, Trainingspläne zu studieren. Damit wollte ich mich nicht auseinandersetzen. Da habe ich mir gedacht, das frisst zu viel Zeit, beziehungsweise dann auch dem Ganzen zu vertrauen. Also da wollte ich dann wirklich mehr auch auf die Worte von dem Trainer mich verlassen und auch einfach mich da in dem Sinne dem hingeben und sagen, alles klar, ich lasse das jemanden machen, der Erfahrung hat, der schon ein paar Leute gecoacht hat, die eine Langdistanz gemacht haben, der weiß, wovon er da spricht. Und dann bin ich auch entsprechend auf einen Coach zugegangen.
Und wer war dann dein Coach?
Das war dann in uns ein eingereihter Julian Schepp.
Ah, okay. Und was hat das für dich ausgemacht? Also wo hat er dich so aufgefangen, wenn du mal Zweifel hattest? Oder wie war er als Coach für dich?
Das klingt jetzt, also ich habe mich erst etwas alleingelassen gefühlt gehabt, weil ich so wenig Rückmeldung bekommen habe. Und dann hat er mal irgendwie, ich glaube, samstags morgens einfach mal so einen lockeren Lauf angeboten mit all seinen Athleten. Und da haben viele abgesagt. Wir waren dann, glaube ich, nur zu dritt dann. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du Julia mal hier. Und da war ich gleich gerade mal so 1 bis 2 Monate im Training. Habe zwar auch brav so die Einheiten absolviert, aber wusste nicht, wo ich dann stehe, wie gut die Einheiten absolviert wurden, weil da jetzt wenig Resonanz kam. Und dann habe ich mir wirklich an dem Samstag mal angesprochen, wo wir dann unterwegs waren, hier, wo stehe ich dann eigentlich bei dir? Und dann hat er gleich angefangen zu lachen und gesagt, Michel, du bist der Einzige, wo ich mir am wenigsten Gedanken mache. Alle anderen, die sind ständig krank, haben hier ein paar Wehwehchen und schieben die Trainings hin und her. Also ganz ehrlich, wenn es bei dir nicht laufen würde, dann hätte ich mich schon längst gemeldet. Da habe ich gedacht, gut, dann weißt du schon mal, wo du bist. Und habe dann so weitergemacht. Und dann hast du nach und nach dann natürlich auch nochmal hier und da den Kontakt dann gesucht, weil die Einheiten natürlich dann auch länger wurden, öfters auch ein paar Koppeleinheiten. Auch längere Einheiten, sehr spezifische Intervalle auch, und da hast du dann schon natürlich gemerkt, du kommst ein bisschen mehr an deine Grenzen, kommst auch immer mehr Richtung Langdistanz, beziehungsweise auch andere Rennen, die ich dann auch eingestreut habe in der Vorbereitung. Aber ja, es war dann, wurde selbst nicht krank, habe keine Verletzung in dem Zeitpunkt gehabt und wusste, das kann jetzt so alles weitergehen. Und kam der Frühling, das Wetter wurde besser, man ist dann auch draußen, mehr mit dem Rad gefahren. Ja, das war ein bisschen schon ein...
Der Termin für den Ironman, der war spät in Frankfurt, gell? Das war...
Nee, der war an sich so immer im Zeitraum, wo er immer stattfindet. Ich glaube, so Anfang Juli war es. 4. oder 7. Juli sowas um den Dreh.
War das nicht das einzige Jahr, wo der später war?
Es war letztes Jahr wegen der Fußball-EM.
Das war letztes Jahr.
Genau.
Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die. Wir haben, 23 war ja auch Rad am Ring.
Genau.
Aber das war vorher. Du hast ja Rad am Ring nochmal als Übung gemacht. Weil sonst, also alles andere hat dann für mich rein vom Ablauf keinen Sinn gemacht, weil wir kommen ja noch zu einem Thema, so ein bisschen einschneidend war für dich. Aber das, wann war der Rad am Ring? Der muss doch vorher gewesen sein. Bei dem bist du ja noch gesund gefahren.
Bin ich wieder genesen gefahren.
Wieder genesen gefahren.
Genau.
Dann war der Ironman vorher.
Rad am Ring, das war doch nach dem Ötztaler.
Rad am Ring war Ende, Mitte, Ende Juli.
Ja.
Ja, dann bist du wieder genesen gefahren. Dann war es so.
Und ich meine, der Ironman war dann Anfang Juli.
Der muss Anfang Juli gewesen sein. So, dann lief die Vorbereitung nach Plan.
Genau.
Die Fitness kam. Die Trainingserfolge waren da. Und dann kam doch alles irgendwie ein bisschen anders.
Genau. Dann kam der 13. Mai.
Genau. 6 Tage nach meinem Unfall.
Oh. Das wusste ich gar nicht, dass das so ein Unfall ist.
Ja, ja. Nee, das war ja das. Wir hatten ja. Das war ja eigentlich das Jahr der Unfälle. Ich hatte ja am 6. Mai war mein Unfall. 13. bei dir. War kurz ineinander. Was ist da? Da bist du morgens aufgebrochen?
Genau, ich hatte 2 Einheiten am Tag gehabt. Erst 90 Minuten TT fahren. Nichts Spezielles. Eher Grundlage. Habe mich dann mittags verabredet mit der Janine, die ja auch in Frankfurt startete, dass wir halt eben uns dann am See treffen und dann eine Runde im See schwimmen. Und ja, hat es total hingehauen, war dann gerade eine knappe Stunde dann unterwegs und bin dann schon auf dem Grund unterwegs gewesen, kam dann aus Oberwetz, wollte dann durch 7 Mühlental fahren und bin dann gerade dann rechts abgebogen auf die Hauptstraße, die dann nach Niederwitz führt. Und hab dann nur rechts gesehen, dass da jemand aus einer Ausfahrt rauskam. Und bin schon aus dem Oberlenker dann wieder breit gegriffen. Beziehungsweise aus den Extensions wollte dann gerade bremsen, weil ich wusste nicht, hat er mich gesehen oder nicht. Und hab dann aber gemerkt, dass das Auto dann stehen geblieben ist. Bin dann wieder in die Extensions rein und hab dann nur noch gesehen, wie vor mir sich ein Auto aufgetan hat. Und ich bin dann ungebremst mit 40 Klamotten in die Beifahrerseite reingerasselt. Weil das Auto kam dann von mir gegenüber und wollte dann in diese Straße abbiegen. Und die Fahrerin, die hat mich überhaupt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die Sonne zu tief stand, aber ja. Und dann, aber selbst von dem Aufprall habe ich überhaupt nichts gemerkt. Da war schon alles dunkel, hat schon, sag ich mal, der Körper schon runtergefahren, hat dann so einen Selbstschutzmechanismus, glaube ich, eher, so kann man es sagen, eingelegt. Und dann bin ich nur noch wach geworden im Hubschrauber, wie an mir festgezurrt wurde. Und dann ging es dann direkt weiter nach Gießen. Und war ich auch wieder halbwegs ansprechbar und haben mir dann auch gesagt, alles wird gut und wir bringen dich jetzt erstmal in die Notaufnahme. Und dann bin ich dann irgendwann auf dem Zimmer dann wach geworden und ja, dann mit Halskraus und so weiter und alles gut. Also die Ärzte, das weiß ich auch noch so dunkel, wie die mich gefragt haben, ob ich dann wenigstens einen Helm aufgehabt hatte und ob alles sonst alles gut war. Dann gut, zu dem Zeitpunkt bist du schon voll gepumpt mit Schmerzmitteln. Du kannst es noch gar nicht so richtig fassen, wo du überhaupt bist, weil das hast du ja eben noch auf dem Rad und wolltest ja eigentlich schwimmen gehen. Da machst du dir natürlich an solche Sachen Gedanken. Was ist mit der Janine? Weiß die Bescheid? Und hin und her, die denkt sich dann auch, was ist denn hier los? Warum sagt er denn nichts? Was so im Hintergrund da passiert ist, da wusste ich natürlich auch nicht. Also auch, dass ich dann, wo ich jetzt wieder bei Bewusstsein war, dass ich zumindest dann auch Familienmitgliedern, Freunden und so weiter, meine Freundin Bescheid gebe, dass es mir gut geht und wo ich bin und so weiter. Aber das hat sich schon alles im Hintergrund irgendwie so geregelt, weil ein guter Kumpel, der ist bei der Polizei, der hatte dann halt eben mal so sicherheitshalber mal nachgefragt, da irgendwie vielleicht, weil einige wussten ja, dass ich mit dem Rad unterwegs bin. Und dann war zumindest bekannt, dass da ein Unfall passiert ist. Und selbst mein Vater wusste Bescheid, dadurch, dass dann auch der Garmin dann entsprechend diesen Notfall gemeldet hat.
Ah, okay.
Und er ist dann direkt zur Unfallstelle hingefahren. Ja, hat dann mein Fahrrad eingeladen und die Polizisten haben ihn dann gefragt, wer er denn ist und was er hier soll. Und ja, dann hat eben die Polizisten auch aufgeklärt, ja gut, ich habe hier eine Benachrichtigung bekommen von meinem Sohn, der hat ja schon mal einen Unfall gehabt, weil sonst bekomme ich ja nicht von Garmin da eine Rückmeldung. Und dann war das für die auch ganz neu, dass es so eine Technologie überhaupt gibt. Und ja, dann liegst du halt eben dann im Krankenhaus und nach kommen deine Freunde und wir sind schon alle Bescheid. Deshalb war ich dann auch total perplex, dass dann da beziehungsweise wie viele dann auch auf einmal am Bett standen und sich Sorgen gemacht haben. Und da wurde mir schon auch relativ schnell bewusst, wie viel ich auch den engen Freunden bedeute, dass die dann auch alles stehen liegen lassen und sich dann gleich auf den Weg machen. Ja, da war dann schnell klar, dass Ironman 2023 nichts wird.
Darf ich fragen, was hast du dir zugezogen bei dem Unfall an Verletzungen?
Ich habe mir einen Halswirbel angebrochen, hatte auch relativ viel Glück gehabt, also ein paar Zentimeter höher oder tiefer, ich weiß nicht genau. Und ich wäre querschnittsgelähmt oder vielleicht auch ganz tot. Also die Ärzte haben auch gleich gesagt, ohne Helm wäre ich nicht mehr da. Das konnten sie auf jeden Fall mit Gewissheit sagen. Ich hätte dann noch einen Nasenbein-Trümmerbruch mit dazu gemacht, aber das haben sie schnell gerichtet, das war das kleinste Problem.
So, arme Beine war jetzt
ein paar Schürfwunden, aber der Fokus lag mehr dann halt eben auf dem Hals.
Ja.
Und
das heißt, also was haben wir, bist du praktisch, man liegt ja Kopf über in das Auto rein. Mehr oder weniger, wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube so, also das Vorderrad, das ist dann direkt in die Tür rein, das war dann da auch in Platte. Durch den ganzen Aufprall. Ich weiß aber auch nicht, ob ich über die Motorhaube abgehoben bin. Ich glaube, wenn ich jetzt selbst noch gesehen hätte, wie ich da am Straßenrand liege, Blut überströmt, also mir wurde dann auch gesagt, ich hätte relativ viel Blut verloren. Ich glaube, die Bilder, die hätte ich niemals aus dem Kopf bekommen, wenn ich das so mitbekommen hätte. Deswegen bin ich auch echt froh, dass da alles dunkel war auf einmal. Und ja, in dem Moment hast du dann schon gemerkt, du bist natürlich auch sehr eingeschränkt. in deine Bewegung. Und natürlich hast du dadurch, dass du mit der Halswirbelsäule ja schon ordentlich was abbekommen hast, sind halt eben auch viele Nervenenden da hinten so versteift einfach. Das war ja auch für den Körper so ein Schock. Mhm. Und das halt eben auch wieder da reinzukommen, das habe ich dann auch danach dann in der Physio anschließend dann auch wieder das erst wieder neu möglich machen, dass dann auch der Körper wieder weiß, dass das jetzt wieder möglich ist.
Ja. Das ist, also wenn man sowas hin ist, also ich bin mal mit auf dem Fahrrad hinten in ein Auto rein und bin durch die Heckscheibe reingeflogen und habe auch meine Schulter so reingedreht, aber auch mit dem Kopf praktisch die Scheibe da geöffnet. Und wenn man sowas mal erlebt hat, ist es, finde ich, so unvorstellbar, wie viele Leute noch ohne Helm fahren.
Ja, definitiv.
Also heute war ich mit dem Mountainbike unterwegs, ja. Und bin einen Trail hochgefahren, mir kamen zwei Typen entgegen und der hintere, der ist, also die sind da schon hart runtergeschürt, ohne Helm. Ja. Wo ich auch denke, das ist alles andere als zeitgemäß, ja, aber man sieht es halt immer wieder, ja. Auf der Straße genauso.
Ja, ich kann es nur nachvollziehen. Ich bin selbst, wenn ich 200 Meter zum Bäcker gefahren bin, ich würde niemals sagen, es sieht doof aus oder. In dem Moment durch den Unfall noch mal mehr, aber selbst wenn du sagst, ich bin guter Radfahrer und ich brauche keinen Helm, schön und gut, aber es sind halt immer noch andere Verkehrsteilnehmer da.
Ja, genau, die dich notfalls abräumen.
Eher so als, du bist kein Auto, dich kann ich nicht ernst nehmen, so ungefähr. So habe ich immer wieder das Gefühl, weil du wirst eh total unterschätzt.
Ja, ich glaube, das ist noch krasser. Das ist
auch übersehen. Also ich fand ich hochinteressant, der Lance Armstrong hat da einen schönen Beitrag letztens veröffentlicht, wo auch gefragt wurde, wie sich sein Fahrverhalten verändert hat. Und er sagte, er meidet, wenn er alleine fährt, gerade Strecken. Weil die Leute, die im Auto sitzen, auf geraden Strecken, oftmals die Tendenz entwickeln, sich ablenken zu lassen. Sprich, das Handy in die Hand zu nehmen, am Radio rumzufummeln. Deswegen geht er, wenn er alleine fährt, primär nur dahin, wo Kurven gefahren werden müssen, etc. Also wo die Strecke an für sich etwas anspruchsvoller ist. So dass die Leute sich auf die Strecke konzentrieren müssen, die im Auto sitzen. Mhm. Das ist ja auch das, was man selbst eigentlich so wahrnimmt. Also als Rennradfahrer auf der Straße, je nachdem, wo du hinfährst, zu welcher Uhrzeit, du wirst teilweise, wenn du dann schwarz gekleidet bist, kein Tagfahrlicht anhast, also jetzt die meisten haben ja ein Garmin, Vario oder vorne irgendwas, was halt dich kenntlich macht, dann wirst du komplett übersehen oftmals.
Ja, vor allem habe ich auch danach gemerkt, ich war dann auch erstmal nur als Beifahrer unterwegs. Aber selbst da habe ich jede Kreuzung auf dem Arm mit ganz anderen Augen gesehen. Ja, gerade wenn du dann siehst, wie abrupt oft auch dann die Leute oder wie spät die erst bremsen, wenn sie dann auf eine Kreuzung zufahren. Und da denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich jetzt auf dem Fahrrad sitzen würde, ich könnte nicht einschätzen, bleibt er wirklich stehen oder denkt er selbst nur, ach komm, das schaffe ich noch. Aber ich meine, in dem Moment, wo die Person steht und dann trotzdem losfährt und ich aber 30 Klamotten oder so drauf habe, das kannst du ja nicht einschätzen in dem Moment, wo du dann stehst. Von daher ist es, also es wird eher schlimmer als besser.
Ja, und ich finde, also auch die Geschwindigkeit, ne? Mein, wenn du jetzt noch auf deinem Zeitfahrrad unterwegs bist, ne? Das ist ja nochmal eine andere Geschwindigkeit und die meisten Leute denken, da kommt ein Rad fahren, ja, und realisieren nicht, dass du dich damit, was ich, teilweise zwischen 40 und 50 bewegst, ja, und denken, ich kann noch abbiegen. Ja, also insgesamt, das war ja, wie der Andi gesagt hat, das Jahr der Unfälle und auch die Tatsache, dass es nicht besser wird, ja, also heute wurde ich auch, das gibt's gar nicht, ich bin fast nur im Wald gefahren und die kurze Strecke vor nach Biber, wenn man da rauskommt beim Krumbach-Parkplatz vom Dünsberg, ne, bin ich nur kurz Straße gefahren und diese 2 Minuten haben gelangt, dass mich einer so überholt hat, dass er fast einen Lenker von mir mitgenommen hat, weil der ja viel breiter ist, ja. Und da muss man sagen, mir hat es tatsächlich echt den Spaß genommen am Straßenfahren. Hab zwar heute auch wieder gemerkt, das, was du gesagt hast, ne, wenn man halt 3 Stunden gefahren, Mountainbike, das geht halt nochmal anders ins Kreuz, wenn du die ganze Zeit da durchgerüttelt wirst. Aber ich nehme es, ich mach's lieber, als mich Tag für Tag zu ärgern. Es gibt eigentlich keine Rennradausfahrt mehr, wo du nicht irgendein Erlebnis hast oder die Scheibe runter gemacht wird und du angepöbelt wirst. Stimmt, ich sage, ich brauch's nicht mehr.
Ich finde, wenn du eine Gruppenausfahrt machst, dann bist du ja relativ, also dann wird es halt schon hart, wenn du übersehen wirst. Aber da kannst du natürlich auch immer, wie in Mallorca damals der eine Unfall, das kann natürlich immer passieren, aber die Tendenz, dass man einfach sicherer unterwegs ist, ist schon gegeben, meiner Meinung nach. Aber wenn du alleine unterwegs bist auf dem Rennrad, je nachdem, welche Uhrzeit, welche Strecke, wenn du nicht irgendwie Licht, Signalfarben anhast, dann ist es schon schwierig mittlerweile. Also da.
Trainierst du noch viel allein oder machst du jetzt mehr die Gruppenausfahrten? Gerade mit dem erwähnten OMCC.
Ne, ich bin jetzt wieder voll im Training für das nächste Event, aber sonst versucht man schon noch am Wochenende, wenn das Wetter passt oder auch unter der Woche versuchen dann auch Donnerstag, sage ich mal, so den Stammtisch dann von den OMCC zu integrieren. Jetzt ist ja nochmal länger hell, da kann man auch ein bisschen später noch losfahren. Sonst ja, ist man auch noch so angedacht, dass man da zumindest zweimal im Best Case sich dann sieht.
Und die Überlegung, dass man sagt, okay, von der Position her, das ist kommt ja näher ran, dass du auf ein Gravelbike wechselst und sagst, okay, ich fahre halt die Waldautobahn und bin da, kann ich auch allein trainieren und bin jetzt in dem Fall ja selber der Stärkere, wenn da Fußgänger oder so sind, muss halt aufpassen, aber es kommen relativ wenig Autos oder gar keine.
Bin ich jetzt so nicht der Fan von.
Ah, das hat sich auch die Frage erledigt, ob du einen Gravel-Triathlon geplant hast. Nee. Das ist die neue Schwerpunktdisziplin vom Andi.
Ja.
Ja, jedem das Seine, aber ich bin nicht so der Fan von dem Untergrund. Das ist dann ist mir der Asphalt dann doch noch lieber.
Okay.
Ja, das ist so. Ich lasse mich da auch jetzt nicht von dem Unfall dann unterkriegen und sage jetzt nie wieder. Ich meine, selbst in der Zeit, wo ich dann erstmal krankgeschrieben war, da fing gerade Giro an und dann guckst du dann den ganzen Tag den Jungs zu und willst natürlich gleich wieder auf den Bock und raus auf die Straße. Ja, du bist dann irgendwie auch so ein Gewohnheitstier, glaube ich. Also da dann selbst zu sagen, nee, das ist mir alles zu gefährlich und ich höre komplett auf. Es wird ja nicht besser. Ja, da bist du dann doch noch so versteift und.
Aber wie lange hat es jetzt für dich gedauert, bis du wieder, sagen wir mal, einigermaßen auf den Beinen warst? Also wie lange musstest du wirklich ruhen? Du durftest gar nichts machen?
Ja, ich hatte halt eben so eine Halskrause getragen, 6 Wochen lang. Hatte da aber auch so in den letzten Zügen auch nochmal mich hier und da mal auf die Rolle gesetzt, aber auch nur ganz entspannte, einfach nur mal wieder. Um reinzukommen, jetzt gar nicht so, dass es dann hieß, all gut, um die Muskulatur, sag ich mal, aufzubauen, sondern generell mal wieder zu gucken, also mehr vom Feeling her, wie macht es denn überhaupt Spaß zurzeit noch und so. Das ist dann halt eben immer zäh, weil du bist dann schon noch eingeschränkt durch die Halskrause, auch von, selbst beim Sitzen irgendwann war das dann auch unangenehm. Und tagtäglich spazieren gehen, das ist natürlich dann auch nicht so. Das, was dich entschädigt, dadurch, dass du halt eben den ganzen Tag nicht wirklich was machen kannst. Und da, es war eine harte Zeit, aber ich muss sagen, auch dann in Zusammenarbeit mit meinem Physio, der hat auch gesagt, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht auf so einem hohen Fitnesslevel gewesen wäre, hätte es ganz anders ausgesehen, beziehungsweise auch die Regeneration hätte auch viel länger gedauert, um auch wieder auf den Damm zu kommen. Von daher war halt eben auch so das Ziel, dann auch gerade dran im Ring. Ich meine, wir hatten dann auch mal noch so ein Meeting gehabt, weil wir halt in diese ganze Box gehabt. Bin ich dann auch selbst mit der Halskrause dann dahin und dann hat auch der Thomas, der das ganze Jahr organisiert hat, hat sich gedacht, der Michel macht einen Spaß und trägt heute die Halskrause und in 2 Wochen will er dann viel grüne Hölle düsen. Aber das war so mein Ziel, da habe ich gesagt, gut, wenn es soweit klappt und der Hals spielt mit und die Nerven hinten sind soweit wieder fit, dann traue ich mich das auch und das hat einwandfrei funktioniert.
Wie fandest du das Event?
Ich fand es definitiv cool, also war nochmal was ganz anderes, auf einer Rennstrecke so unterwegs zu sein. Allerdings ist halt eben 24 Stunden schon recht zäh. Ich meine...
Das hat bisher, glaube ich, keiner wiederholt von denen, die mit uns in der Box fahren, oder?
Doch, der Hendrik.
Genau, der Hendrik, ja? und der Christian, die waren letztes Jahr, haben die das zu zweit gemacht, ja.
Okay, Respekt.
Ja, die haben aber auch krass trainiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer die dann pro Monat vorher noch abgespult haben, aber... Auf jeden Fall Respekt vor der Leistung, das halt eben auch sich gerade zu zweit zuzutrauen.
Sind die dann Doppelrunden gefahren oder haben die sich pro Runde abgewechselt?
Es war unterschiedlich. Ich glaube, in der Nacht haben sie dann öfters mal Doppelrunden gefahren, um dem anderen dann ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen. Aber selbst auch da mit der Selbstverpflegung, ich meine, gut, die hatten dann ihren Gaskocher dabei und irgendwann, glaube ich, willst du die Nudeln dann auch nicht mehr sehen und...
Es ist halt aber auch eine ekelhafte Strecke, finde ich, ne? Also, ich meine, deinem Fahrertyp liegt sie vielleicht, aber ich muss sagen, dass also entweder rauf oder runter, mehr oder weniger, ne? Und diese lange Gerade, wo du dann im Wind gefahren bist, das war schon echt ein ekelhaftes Ding.
Also, ich glaube, jeder, der die nicht im Vorfeld mal abgefahren ist, hat einfach sich die Werte angeschaut, 25 Kilometer, die 500 Höhenmeter, Und dann fährst du das Ding entlang und denkst dir, das sind die ekelhaftesten 25 Kilometer. Hm. Also ich fand das nur schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen, nach wie vor. Aber vielleicht ist die Strecke ja außenrum schöner. Weil wir fahren dieses Jahr das Gravel-Rennen dort. Hm. 4 Runden am Stück.
Schon auch nicht schlecht.
Ja, das wird sich noch zeigen, wie gut es tatsächlich wird.
Ich weiß es nicht, weil das ist ja die Mountainbike-Strecke oder wahrscheinlich in großen Teilen die Mountainbike-Strecke. Und die Mountainbiker in der Box nebenan, die sahen auch nicht gut aus nach einer Weile.
Nee.
Es gab ja solche und solche, die haben sich nachts gedacht, nö, fahre ich nicht.
Ja.
Jetzt mit Licht und so weiter. Und
ja. Ist euer Team, mit wem warst du nur im Team?
Ich meine, ich war mit dem Thorsten keiner, also nicht unser Thorsten oder der andere Thorsten, den Nico und der Tim hieß er, glaube ich. Ne, Lukas drunter hieß der. Den kannte ich vorher auch noch nicht. Aber wir haben das eigentlich ganz gut durchgezogen, nur dann zum Schluss, wo dann nochmal der Regen eingesetzt hat, beziehungsweise wo es so stürmisch wurde. Mhm. Und der Lukas, der war auch gar nicht mehr so fit, der hat sich auch nicht so gut regenerieren können. Hat, glaube ich, auch keine Sekunde geschlafen, der dann auch die letzte Runde. Ja, das wäre unser Schlussfahrer gewesen, der hat es sich dann auch geschenkt.
Ja, uns wird ja abgebrochen, ne? So bei 23 Stunden oder so, ne?
Ja, ja, wegen dem Unfall, dass ja der Hubschrauber dann
noch. Da kommt der Unfall, genau.
Genau. Ja, das war ja auch wichtig. Mal ganz kurz zurück. Du hattest ja damals das Rad vom Thorsten gekauft, das Cervelo.
Genau,
ja. Und das war ja dann nach dem Unfall erstmal hin.
Ja.
Wir hatten uns, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, am Eisernen Steg in Frankfurt beim Ironman gesehen. Da bin ich mit dem Fahrrad nicht rangefahren von hinten und habe dann gefragt, wie sehr es wehtut, jetzt hier zu sein. Und da hast du sehr erwachsen reagiert und hast gesagt, klar tut's weh, aber ich bin froh, dass ich da bin. Und nächstes Jahr finish ich dann schlussendlich hier.
Mhm.
Dann konntest du relativ, war das eigentlich noch in dem Zeitfenster, wo du das schieben konntest, ohne Zusatzkosten bei Ironman?
Das ging problemlos.
Das ging problemlos.
Nee, ich musste auch gar keinen Nachweis irgendwie vorzeigen, das ging problemlos. Nee, ich kann mich noch dran erinnern, da klang es noch so erwachsen, sag ich mal, aber dann später beim Zieleinlauf von der Nene, als ich dann da am roten Teppich stand, da sind schon die Tränen gekommen, wo ich mir genau auch gedacht habe, das ist eigentlich der Tag, den du dir vorgenommen hast. Aber gut, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, hab mir dann auch gedacht, hast ja jetzt nächstes Jahr nochmal eine Chance.
Ja. Und dann genau wieder mit dem gleichen Ansatz, Trainer ein Jahr vorbereiten, oder hast du dann gesagt, das Jahr mit dem Trainer, ich habe jetzt genug für mich aufgenommen, dass ich mich selbst trainieren kann? Oder sagst du nach wie vor, das mit dem strukturierten Training, dass jemand das in die Hand nimmt, und mich auf den Tag fit macht, das ist eher so mein Ding.
Nee, ich bin dann dem Ganzen treu geblieben. Ich habe halt eben dann mit Julian dann wieder gequatscht. Er hat dann gesagt, dadurch, dass halt eben der Ironman erst Mitte August ist, können wir auch später erst einsteigen, dass ich halt eben einfach so mich fit halte und nicht bei Null wieder starte. Und dann, ich glaube, so Anfang Februar habe ich dann erst so richtig intensiv wieder angefangen mit Leistungstests am Anfang erst, um zu gucken, wo stehe ich gerade. Und dann ging es halt eben wieder dann da los und dann habe ich den Mai besser überstanden und wusste dann auch, alles klar, jetzt bleibst du dabei.
Und 24 hat ja für euch gestartet. War das das erste OMCC-Event, die Tour de Flanders? Oder hattet ihr schon, also von den Rennen?
Das war schon so das erste. Also wir sind schon ein paar längere Ausfahrten dann.
Trainingslager draußen. Und sowas, aber jetzt haben wir ein Event zusammen.
Ja gut, das Trainingslager kam ja erst später. Aber das war, wie gesagt, das kam ja zu Osterzeit, das war ja kein Samstag dann. Ja, wir waren schon vorher ein bisschen abgeschreckt durch die Witterung und so weiter und gerade das Kopfsteinpflaster. Also, wenn man einmal da war, dann sagt man sich, das Kopfsteinpflaster, keine Ahnung, in der Altstadt oder auf dem Domplatz, das ist Kindergeburtstag. Das war so. Einerseits sind die Steine viel kleiner, die Höhenunterschiede. Also das, ich habe schon nach dem ersten Segment gemerkt, weil ich auch viel zu verkrampft im Griff war und wahrscheinlich auch den Luftdruck viel zu hoch hatte. Aber da hast du schon gemerkt, das macht auch keinen Spaß. Also selbst das einfach nur rollen zu lassen, weil dann war es am Anfang auch ein abschüssiges Stück. Aber da habe ich mir auch gedacht, wenn das so weitergeht. Und es hat ja auch permanent geregnet, es waren knapp 5 Grad ungefähr.
Also, schön, dass wir hier lachen. Also, wir haben ja im Vorfeld, wo wir noch so ein bisschen im Underground-Casting unterwegs waren, so nur für unsere Gruppe, haben wir es ja als Schweinerennen bezeichnet. Und wir haben Thorsten halt wirklich nicht beneidet. Aber Hochachtung, dass ihr das durchgezogen habt, weil ich glaube, schlimmer kann es sich nicht erwischen. Ihr wart ja 9 plus Stunden unterwegs und hat ja 7 Stunden, 6 Stunden ja nur geregnet.
Ja. Ja, du hast irgendwann auch gar nicht mehr gemerkt, ob es mal aufhört zu regnen. Weil es war eh alles so runtergefroren. Ich habe auch irgendwann, ich konnte gar nicht mehr die Trinkflasche aus der Halterung holen. Selbst die Gels hinten drin. Du hast dann die ganzen Verpflegungsstationen angesteuert, dich eher bedient an Sachen, die du nicht mal auspacken musstest. Aber es war echt nicht schön und ich habe auch nur gehofft, hoffentlich kriege ich keinen Platten, weil ich würde den Schlauch wieder rauskriegen. Also ich habe gar keine Kraft mehr in den Fingern gehabt und hatte dann relativ viel Glück, weil es war, glaube ich, auch gerade der Mur, glaube ich, hieß ja die Mauer von Gerardsbergen. Kurz danach war eine Verpflegungsstation und da, weil ich bin relativ viel solo gefahren, weil ich die Jungs relativ schnell verloren habe. Da hat sich dann auf einmal irgendwelche Jungs vor mir geschoben und ich kam dann gar nicht mehr hinterher. Und dann dachte ich mir auch, gut, jetzt kannst du ab 20 Kilometer die restlichen 200 alleine fahren. Und dann, wie gesagt, nach der Mauer bin ich dann gerade da an die Verpflegungsstation angefahren, habe dann gesehen, wie dann gerade Thorsten und der Mario da standen. Da habe ich gar keine Pause gemacht, weil die wollten gleich weiter. Und dann habe ich mich da dran gehängt und war froh, nicht mehr alleine zu fahren. Und dann hatte ich auch noch knapp 50 Kilometer vor Ende dann einen Platten gehabt und da hat mir der Mario und der Thorsten geholfen. Ohne die hätte ich es gar nicht hingekriegt, weil wie gesagt, ich hatte auch noch Wochen danach noch Probleme, weil das Gefühl einfach in den Fingern weg war. Ja. Und das Scheiße. War einfach durch dieses Verkrampft
beim einfach. Auch. Beim ersten. Aber ich fand's, wir haben ja die Videos vom Thorsten gekriegt und was ich bezeichnend fand, der Julian hat ja gefilmt, der hat immer noch so gegrinst. Und dann hast du einen Carsten da gesehen, wie er gefroren hat mit den dicken Handschuhen, der keine Miene verzogen hat, da hast du dir schon gedacht. Also, das ist hart. Und Thorsten hast du noch den einen Berg hochschieben sehen.
Gut, hat jeder geschoben.
Ja, außer der Mathieu.
Ja, gut. Klar, einen Tag später, da waren, ich glaube, nur 3 Stück, die sind da hochgebügelt. Aber die Verhältnisse waren auch schrecklich. Also, du hast ja so Traktionsprobleme gehabt, allein weil.
Darf ich fragen, welche Reifenbreite du gefahren bist?
Ich bin da 32 gefahren.
32, das ist ja schon das Preis, was wahrscheinlich reingeht, oder?
Ja, das ist so das Standard. Ja, also, was bei mir drauf ist. Also ich wollte auch nicht experimentieren. Also ich bin da jetzt nicht so der, der sich ständig neue Schlappen draufzieht.
Wenn du es noch fahren müsstest, würdest du irgendwie das Setup vom Fahrrad nochmal ändern? Tubeless, weniger Druck.
Ein Gravelbike nehmen.
40er Reifen, genau.
Nee, ich würde auf jeden Fall mit weniger Druck fahren. Oder weniger Luftdruck, sage ich mal. Und was ich dann auch beim Ironman gemerkt habe, letztes Jahr, da gibt es ja auch das eine Stück, was Kopfschafflast ist.
Durch nicht? Hochstadt durch.
Genau.
Ja.
Da musst du ja zweimal durch und da sind auch Jungs vor mir, der eine, der ist Schlangenlinien gefahren und ich habe den dann auch angeplärt und gesagt, kannst du nicht mal die Spur halten? Und er dann so, ja, was soll ich machen? Mir rutscht als der Reifen weg. Habe ich nur gesagt, dann fahren wir nach Flandern. Weil da hast du gemerkt, bei solchen Abschnitten, die halt eben kurz sind, da musst du mit 350 weiter drüber bügeln, dass du wirklich über das Kopfsteinpflaster drüber fliegst. Sonst, weil du sagst ja immer wieder runter, wenn du zu langsam unterwegs bist. Und da in der zweiten Runde genauso drüber gepfeffert, weil das ist das einzige Mittel, was da hilft.
Das heißt, das nächste Mal einfach schneller fahren.
Ja, ich sag mal, die Abschnitte sind öfters auch ein bisschen länger. Aber ja, das ist dann eben der Luftdruck. Das hast du, glaube ich, auch vor ein paar Jahren gesehen. In Paris-Roubaix, wo Gianni Moscon lange vorne war. Und dann hat er einen Platten gehabt, kriegt ein neues Rad, was natürlich viel zu viel Luftdruck hatte. Und dann ist er dann auf dem Kopfsteinpflaster als hin und her gerutscht. Mhm. Und da merkst du schon, der Luftdruck macht da einiges aus. Und
aber da hätte ich eigentlich Angst, dass ich meine Felge einfach schrotte. Also da musst du ja schon den Sweet Spot zwischen. Also zu wenig und zu viel, das ja, kann das, schon in der...
Das ist so ein Ding, also du kommst dann schon rein, irgendwann merkst du auch, zu was ist der Körper in der Lage. Also gerade, du hast halt eben keine langen Berge, aber wenn, dann sind das kurze, knackige Dinge. Und wenn du da wirklich mit Kopf runter und, sag ich mal, wirklich reintrittst und nicht wirklich mit hoher Trittfrequenz da drüber bügelst, das zieht sich dann durch, das wird dann richtig zäh hinten raus. Und da habe ich dann schon gemerkt, so den letzten Berg, da haben wir sogar am Anfang vom Berg eine Schildkröte und eine Schnecke dann da so eine Bohlen gemacht, dass du weißt, alles klar, wenn nichts mehr geht, orientiere dich rechts ein, das sind ja auch, einige haben dann geschoben und für mich war dann einfach nur noch klar, das ist jetzt der letzte fucking Berg, bevor es dann die lange Gerade dann in Richtung Ziel geht und ich wollte einfach nur noch über das Ding drüber und dann schiebt einer vor mir auf der linken Seite. Ich habe den auch nur angebrüllt. Ich wusste zwar nicht, ob er mich versteht, aber dass der einfach Platz macht, weil du bist dann so da drin. Klar, die Reifen rutschen weg. Da war natürlich auch viel Wasser noch auf dem Kopfsteinpflaster. Aber du kannst ja, wenn du diese eine Spur drauf hast, du kannst ja nicht großartig lenken. Also nee. Da hätte ich gar nicht ausweichen können. Und dann wusste ich alles klar oben auf der Kuppe und jetzt nur noch rollen lassen und dann ist der lange Tag endlich vorbei.
Wenn der Julian Martin durch die ostdeutsche Trainerschule gegangen wäre, was wäre der Rat gewesen am Morgen?
Mach nochmal zwei Bar mehr drauf.
Ja, aber du hättest jetzt in dem ostdeutschen Dialekt sagen
müssen. Das kann ich ja nicht.
In zwei Bar mehr drauf.
Ja, das wäre sicherlich ein guter Tipp gewesen. Ja, hart. Und wenn man dann hört, ne, dass im Vergleich zu Flandern oder Flandern noch angenehme Pflastersteine hat, verglichen jetzt mit Paris-Roubaix, wo die Dinge anscheinend wirklich so Riesenabstände dazwischen und auch ja die Plattengefahr extrem hoch ist. Wo man übrigens halt dem Van der Poel nachsagt, ne, dass der einfach das Auge hat, wo die Linie ist, wo du lang fährst, um eben Platten zu vermeiden. Ja, das musste auch ich ertragen, diese Aussage, dass wenn wir sagen, naja, der Wout van Aert hat Pech, weil er einen Platten hat, und sagen, ja, aber das gehört halt auch zum fahrerischen Können dazu, auf den Pflasterstein die Linie zu finden, wo die Gefahrenplatten zu kriegen halt geringer ist. Und da scheint einem niemand dem Van der Poel was vorzumachen.
Ja, aber ich glaube, da spielt auch viel Glück mit.
Ja.
Also aber speziell.
Ich glaube jetzt nicht, dass die unterschiedlich schlechtes Equipment haben, sondern das ist halt.
Ja, okay, aber die Jumbo-Jungs sind doch mit diesem Inflating-System da gefahren. Die haben doch irgendwelche Sachen da ausprobiert teilweise.
Ja, wo du am Lenker irgendwie den Druck ändern kannst, ne?
Und dann funktioniert es mal nett und dann stehst du da. Also, weiß ich nicht, ob ich das so machen würde.
Hilft auch die beste Technik, nix.
Ja. Und wenn du dann irgendwie, je nachdem, wenn einer vor dir fährt und dann ist da ein großer Wacker und du knallst da voll rein. Also.
Was rum?
Also.
Ich denke mal, können Spieler auf jeden Fall eine große Rolle. Auch, ich meine, es gibt ja auch Leute, die fahren das gerne. Guck dir den Delenkolb an. Also der auf seinen letzten Jahren, dass er auch letztes oder vorletztes Jahr noch so lange vorne mitgespielt hat.
Bis er abgeräumt wurde.
Genau.
Ja, von Philipsen.
Ja, von beiden so ein bisschen. Aber das ist, ja. Aber sie haben sich ja entschuldigt.
Stört natürlich so ein Fanboy wie dich nicht.
Nee. Dann, Frankfurt war dann spät im Jahr. Was hast du nach Flandern dann noch an Events gehabt als Vorbereitung zum Ironman?
Gut, dann kamen ein paar Liga-Wettkämpfe. Ansonsten waren wir im Schwarzwald im Trainingslager vom Team Nauenheim.
Mhm.
Das hat ja Carsten organisiert. Und sonst, gut, ich bin Eschborn-Frankfurt gefahren. Hab auch, genau, das war, glaube ich, noch vor Flandern, aber ich bin auch den halben gelaufen in Frankfurt, um dann letztendlich den Frankfurt Hero Champion zu machen. Hab dann die Mitteldistanz in Frankfurt auch als Vorbereitung gemacht.
Eschborn-Frankfurt sind wir dann zusammengefahren.
Genau, stimmt, ja.
Genau.
Da gibt es ja auch einen kurzen Abschnitt Pflasterstein. Das war dann wahrscheinlich für dich gar nicht als solches erkennbar, oder? Durch den einen Ort ging es doch.
Ja, ja, ich weiß. Ich hatte da auch gehofft danach ich hatte da vorne eine ganz gute Gruppe erwischt und dachte mir, komm, mit denen kannst du durchfahren, bis in den Marmelzahlen. Habe aber dann gemerkt, auf dem Kopfsteinpflasterstück, da haben die mehr rollen lassen, als dass sie da reingetreten haben. Und da habe ich schnell gemerkt, das Tempo, was du dann aufrecht halten musst, das nimmst du ja dann auch weiter mit. Und die haben ja dann eher, dadurch, dass die dann gemütlich gefahren sind, um dann wieder anzutreten, wusste ich, dann fallen die raus und war dann wieder auf mich allein gestellt. Aber da habe ich schon gemerkt, da brauchst du natürlich dann auch.
Aber so darf man sich das nicht vorstellen. Also es war sanft verglichen mit dem, was du erlebt hast.
Okay. Definitiv.
Wir fahren mal durch Hochstadt. Da ruckelt es ein bisschen. Aber ich glaube, das ist alles harmlos im Vergleich zu den Wackern, die da in Belgien auf dich warten.
Ja, vor allem habe ich dann schon gemerkt, wie gesagt, wenn du Druck rausnimmst und das ist halt eben nochmal für deine Reifen sowieso härter. Wenn du dann Angst davor hast, dann ist das Schlechteste, was du machen kannst.
Ja.
Weil das nochmal für die Reifen generell eine andere Beanspruchung sind.
Dann war der große Tag da. Wie hast du den gestaltet? Hast du in Frankfurt übernachtet? Bist du morgens hingefahren?
Nee, ich bin morgens angereist. Habe ich leider nicht so genau erkundigt wegen der Straßensperrung direkt zum D.
Mhm.
Und gut. Bin zwar dann pünktlich da angekommen, aber der Felix, ein guter Kumpel von mir, der auch gestartet ist, den habe ich vom Start gar nicht mehr gesehen. Der hat in Frankfurt übernachtet und war mit dem Shuttlebus dann unterwegs. Er hat gesagt, das war die größte Katastrophe, weil die standen dann vorm Eingang am See minutenlang und es hat sich gar nichts getan. Also er hat auch gesagt, am liebsten wäre er ausgestiegen und das Stück gelaufen. Aber da ging gar nichts und dann habe ich mir halt eben auch, das war so mein Ding, was allzu mit im Hinterkopf war, ja, hoffentlich geht's dem Felix gut und so. Und dass man halt eben da, das war irgendwie so klar, einerseits wollte ich ja selbst meine Rennen machen, aber das war irgendwie immer nochmal so dabei, hat das pünktlich geschafft und klappt alles. Und dass wir das beide hinkriegen, davon war ich überzeugt. Ist halt eben dann die Frage, wie gut oder was man sich selbst auch für Ziele gesetzt hat. Aber ansonsten muss ich sagen, es war dann ein leichter Nieselregen. Dann war ja eigentlich so den ganzen Vormittag bis dann zum Marathon, also gerade nicht da hinten raus, da hat es ständig genieselt, da sind ja auch einige Unfälle passiert, deswegen war mir das auch nicht so ganz geheuer und ich bin dann eher gemütlich gefahren, gerade bei den 90-Grad-Kurven und wollte da nicht zu viel riskieren.
Aber wie hast du dich erstmal beim Schwimmen, was hast du dir für eine Zielzeit eingetragen, sodass du dich dann entsprechend
positionierst? Ja, so Stunde 10, 15, sowas hatte ich schon angepeilt.
Okay.
Aufgrund dessen, dass ja auch keine Neos erlaubt waren.
Ach, waren keine erlaubt?
Nee, es war zu warm. War auch die 3 Wochen davor schon beim Frankfurt City genau dasselbe.
Hast du dann schon bei...
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.